There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
Kayla Itzinas. I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Amate. Ein Podcast von God's Rage, gelesen von Tetzel. Diese Episode entstand unter der Mitarbeit von Jonas Hebenstreit. Saviors, Epaminondas, Teil 2. Die schiefe Schlachtordnung. Kapitel 1. Die legendäre Finte. So banal es auch klingen mag, die Taktik der schiefen Schlachtordnung sollte die Schlachtfelder der Antike revolutionieren und bis in die Moderne hin mehr als eine Schlacht wenden. Man muss es sich so vorstellen. Stand man sich am Feld gegenüber, war es nicht gerade einfach, die feindliche Kampflinie zu überblicken. Man konnte kaum erkennen, ob sich hinter den dicht gestaffelten Soldaten des Gegners 4, 6 oder 20 Glieder Tiefe verbargen. Es war also ein Spiel um Lug und Trug, ein Tarnen und Täuschen, um zu verbergen, wo man stark und wo man schwach war. Das sollte sich erst durch den Einsatz optischer Hilfsmittel wie Fernrohre und differenzierte Kommunikationsmöglichkeiten auf dem Schlachtfeld ändern. Etwa 2000 Jahre später. Bis heute ist man sich auch uneinig, wie viel taktisches Genie und Einfallsreichtum wirklich in Epaminondas steckte. Manch ein Historiker spricht den Thebanern die taktische Innovation ab und schiebt die schiefe Schlachtordnung auf zufällige dazu führende Umstände. Er meint weiter, dass Theben ihre Strategie an ihre militärischen Ressourcen und fehlenden militärischen Ambitionen angepasst hätten. Hierbei bezieht er sich auf das thebanische Bauernheer, das bei der Ernte sofort wieder auf dem Felde arbeiten müsse, und die Tatsache, dass vor Epaminondas kein thebanisches Heer länger als ein Jahr rekrutiert worden war. Auch die Amtszeit des Anführers war nur auf ein Jahr beschränkt. Die restlichen Bestandteile der epaminondäischen Taktik, der schiefen Schlachtordnung, habe man außer, laut Dyes Hansen, schon öfter gesehen. Abgesehen, wie auch schon Delbrück anmerkt, von der Kavallerieunterstützung sowie der tieferen Phalanx, war auch die Verstärkung der linken Flanke statt der rechten bereits mehrmals angewandt worden. 426 bei Soligea, 382 bei Olynt und 375 vor Christus bei Tegira. Also wenige Jahre vor Epaminondas. Manch einer bezeichnet Epaminondas nicht als Genie, sondern vielmehr als Lehrling der vorangegangenen Entwicklung, der diese nur zusammenführte. Er habe die schiefe Schlachtordnung jedoch nicht erfunden. Weiterführend sprechen einige Historiker der schiefen Schlachtordnung auch den Nutzen ab. So könne sie zu leicht besiegt werden, falls der Gegner sich darauf einstellt. Man meint außerdem, dass ein simpler topografischer Zufall Epaminondas zur Verstärkung des linken Flügels zwang, aufgrund einer Bergformation der rechten Seite. Wobei diese Behauptung stark diskutiert wird und teilweise auch abgelehnt wird. Je nachdem, welche Ansicht man bevorzugt, man muss Epaminondas zugestehen, dass er umsichtig, entweder aktiv im Vorhinein geplant oder klug reagiert hat. Das Ergebnis bleibt allerdings das gleiche. Ein Sieg Thebens gegen die damals beste Armee Griechenlands, trotz Unterlegenheit. Einige Gelehrte glauben, dass eine wichtige Rolle beim Sieg Thebens über Sparta letztere selbst spielten. Durch die taktischen Fehler des Kleombrotos wurde es erst den Thebanern ermöglicht, sehr früh die peloponnesische Kavallerie auszuschalten und dadurch die mobile Überlegenheit in der Schlacht zu generieren. Des Weiteren sei die spartanische Moral sehr früh durch den Tod von Kleombrotos angeschlagen gewesen. Eventuell hätte der rechte, schwächere thebanische Flügel durch einen Angriff der Spartaner untergehen können und dies hätte wiederum das Schlachtenglück gewendet. Kapitel 2: Das Ende eines Visionärs. Ihr werdet euch sicher eines fragen. Was wurde eigentlich aus Epaminondas und aus Theben allgemein? Eine Stadt, die das mächtige Sparta vom Schlachtfeld fegte, konnte doch nicht einfach so von der Bildfläche verschwinden, oder? Naja, 9 Jahre nach seinem großen Sieg starb Epaminondas den Tod in der Schlacht. Und nach seinem Tod, dem Herzen und der Seele Thebens, begann das goldene Zeitalter dieser stolzen Stadt zu verblassen, wie die letzten Strahlen der Sonne am Horizont. Epaminondas, der brillante Stratege und Visionär, hatte Theben zu einer Macht erhoben, die selbst das mächtige Sparta in den Schatten stellte. Sein Tod in der Schlacht von Mantinea war nicht nur der Verlust eines Mannes, sondern der Anfang vom Ende einer Ära, in der Theben die griechische Welt beherrschte. Ohne seine Führung verlor Theben schnell seinen Halt und seinen Weg. Epaminondas hatte nicht nur durch militärische Stärke, sondern auch durch seine diplomatischen Fähigkeiten und seine Vision für ein vereintes Griechenland Theben an die Spitze geführt. Mit ihm starb die treibende Kraft, die Theben zusammenhielt und nach vorne brachte. Die politische Landschaft Griechenlands war ein ständiger Kampf um Macht und Einfluss. Ein fragiles Gleichgewicht, das von den Persönlichkeiten seiner Führer zusammengehalten wurde. Nach Epaminondas Tod fehlte Theben eine solche Persönlichkeit, ein Mangel, der in den chaotischen Wassern der griechischen Politik besonders deutlich wurde. Andere Staaten, vor allem Sparta und Athen, erholten sich von ihrer Niederlage und begannen erneut, um die Vorherrschaft in Griechenland zu ringen. Ohne die starke Hand von Epaminondas konnte Theben seinen Platz unter ihnen nicht behaupten. Die internen Angelegenheiten halfen auch nicht. Theben, nun beraubt seiner visionären Führung, fiel in die Hände von weniger fähigen Männern, deren Streitigkeiten und Mangel an Weitblick die Stadt von innen zerrissen. Die politische Einheit, die unter Epaminondas so stark war, begann sich aufzulösen und mit ihr schwand auch die Macht Thebens. Die militärische Macht, die einst durch die Heilige Schar, eine Elite-Kampftruppe, die in ganz Griechenland gefürchtet war, verkörpert wurde, verlor ohne ihre inspirierende Führung ihren Schrecken. Gleichzeitig begannen die äußeren Feinde, die einst vor Thebens Macht zurückgeschreckt waren, ihre Chance zu wittern. Sparta, Athen und andere Staaten begannen gegen Theben zu intrigieren und seine Verbündeten abzuwerben, wodurch seine Position weiter geschwächt wurde. Theben, einst der dominierende Staat in Griechenland, fand sich nun in einer Verteidigungsposition wieder, kämpfend um seine Existenz gegen eine Vielzahl von Feinden. So begann der langsame Untergang Thebens. Ein Prozess, der durch den Mangel an Führung und Vision beschleunigt wurde. Die Stadt, die einst in der Lage war, die Richtung der griechischen Geschichte zu bestimmen, wurde zu einem Schatten ihrer selbst, geplagt von internen Konflikten und externen Bedrohungen. Der Glanz und die Macht, die Theben unter Epaminondas genossen hatten, wurden zu einer fernen Erinnerung, verloren in den Winden der Zeit. In der Geschichte Griechenlands bleibt Theben ein Beispiel dafür, wie schnell der Glanz der Macht verblassen kann, wenn die Führung fehlt. Der Tod von Epaminondas markierte nicht nur das Ende eines großen Mannes, sondern auch das Ende der Hoffnung Thebens auf dauerhafte Größe. Kapitel 3: Vom Bauern zum Profi. Einer der findigsten und bekanntesten Nutzer dieser Taktik war einer der großen Wegbereiter für Alexander den Großen. Sein Vater, Philipp II. Von Makedonien. Immer wieder spricht man im Jahr 362, vor der Zeitenwende, die zweite militärische Revolution der Antike an. Diese trat Philipp II. Von Makedonien los und vollendete sie bis zu einem gewissen Grad, sodass sein Sohn Alexander von den Reformen des Vaters profitierte. Philipp selbst war in seiner Kindheit als Geisel in Theben und wurde offensichtlich von den Ideen und Reformen des Epaminondas geprägt. Ergo kann Epaminondas als Grundlagengeber für jene militärische Revolution gesehen werden. Da er Kombinationen der unterschiedlichen Waffengattungen als Grundlage für die Reformen der Makedonen gilt. Philipp beendete die vor mehreren Jahrzehnten eintretende und aufkommende Entwicklung der Söldnerheere, die als professionellere Armeen den Bürgerheeren weit überlegen waren. Warum das so ist, ist einfach erklärt. Im antiken Griechenland, einer Welt von unzähligen Stadtstaaten und ewigen Rivalitäten, spielt die Effizienz der Kriegsführung eine entscheidende Rolle im Schicksal der Nation. Während die frühen Phasen der griechischen Geschichte oft von Bürgermilizen oder Bauernheeren geprägt waren, die in den Kampf zogen, zeigte sich mit der Zeit die unstreitbare Überlegenheit von Söldnerheeren. Diese Entwicklung war nicht zufällig, sondern das Ergebnis einer Kombination aus taktischen, ökonomischen und sozialen Faktoren, die das Kriegerwesen im antiken Griechenland grundlegend veränderten. Söldner, also professionelle Krieger, brachten eine taktische Flexibilität und Erfahrung auf das Schlachtfeld, welche Bauernheeren einfach fehlte. Während Bauernsoldaten einen Großteil des Jahres mit der Arbeit auf ihren Feldern verbrachten und nur saisonal zu den Waffen gerufen wurden, widmeten sich Söldner ganzjährig dem Kriegshandwerk. Ihre Fähigkeiten im Kampf, einschließlich der Nutzung verschiedener Waffen und Taktiken, wurden durch ständiges Training und die Teilnahme an zahlreichen Konflikten geschärft. Ein weiterer entscheidender Vorteil der Söldner lag in ihrer Disziplin und Moral. Im Gegensatz zu Bauern, die oft widerwillig in den Krieg zogen und deren Hauptanliegen es war, möglichst schnell zu ihren Feldern und Familien zurückzukehren, waren Söldner an einen Vertrag gebunden. Ihr Einkommen, ihr Lebensunterhalt und oft auch ihre Ehre hingen von ihrem Ruf als zuverlässige und effektive Kämpfer ab. Diese Motivation führte zu einer höheren Kampfmoral und einer stärkeren Bindung an das militärische Ziel. Die Verwendung von Söldnerheeren spiegelte auch wirtschaftliche Überlegungen wider. Für einen Stadtstaat konnte die Mobilisierung einer Bauernmiliz teuer und ökonomisch schädlich sein, da sie die landwirtschaftliche Produktion unterbrach, auf der die Wirtschaft der Stadt oft basierte. Söldner, die von außerhalb angeworben wurden, ermöglichten es, dass die lokale Wirtschaft ungestört von militärischen Kampagnen weiterlaufen konnte. Zudem konnten Söldner flexibel, je nach Bedarf rekrutiert werden, was eine effizientere Ressourcennutzung erlaubte. Der Einsatz von Söldnern hatte auch soziale und politische Implikationen. Bauernheere waren tief in der lokalen Gemeinschaft verwurzelt und ihr Einsatz in Kriegen konnte zu sozialen Spannungen führen, insbesondere wenn die Kriege unpopulär waren und hohe Opferzahlen forderten. Söldner hingegen waren extern und hatten keine politische Bindung an die Gemeinschaft, für die sie kämpften, was sie zu einer weniger kontroversen Instrumentation der Kriegsführung machte. Insgesamt boten Söldnerheere im antiken Griechenland deshalb eine Kombination aus Professionalität, taktischer Flexibilität, Disziplin und wirtschaftlicher Effizienz, die sie den Bauernheeren überlegen machte. Diese Überlegenheit spiegelte die Evolution der Kriegsführung wider, die zunehmend von Fachkenntnissen, strategischen Planung und der Fähigkeit, schnell auf veränderte Umstände zu reagieren, geprägt war. Die Verlagerung hin zu Söldnerarmeen markierte somit einen Wendepunkt in der militärischen Geschichte Griechenlands, der die Art und Weise, wie Kriege geführt wurden, für immer veränderte. Und dieses Erdbeben sollte man allerorts spüren. Sparta war das erste Opfer dieser Entwicklung. Nutznießer waren deutlich Makedonien, deren Söldner gefürchtet waren und in der Schlacht bei Chorinea ein griechisches Bündnis angeführt von Athen deutlich schlugen. Makedonien übernahm die Hegemonie über Griechenland und die griechischen Staaten wurden unter dem Korinthischen Bund zusammengefasst, mit Philipp als Hegemon. Eine weitere Neuerung, abgesehen von den Söldnern und den verschiedenen Waffengattungen, also Peltasten beispielsweise, war der neue Fokus auf die Kavallerie. In Leuktra wurde zum ersten Mal das Potenzial der Reiterei offenbart, in Verbindung mit der Infanterie. Der Sohn Philipps perfektionierte den Einsatz der Reitertruppen. Lange Zeit war es nämlich so. Im alten Griechenland, einer Welt, in der die Kunst des Krieges so sehr ein Teil des Lebens war wie die Götter des Olymps, spielte die Kavallerie oder Reiterei überraschenderweise eine untergeordnete Rolle im militärischen Schachspiel der Stadtstaaten. Dieses Phänomen lässt sich durch eine Kombination aus geografischen, ökonomischen, sozialen und militärischen Faktoren erklären, die gemeinsam das Kriegswesen des Landes und der Zeit prägten. Die Landschaft Griechenlands selbst war einer der Hauptgründe, warum die Reiterei in den frühen Phasen der griechischen Kriegsführung eine Randerscheinung blieb. Das Land ist durchzogen von bergigem Terrain, dichten Wäldern und sehr begrenzten Ebenen, was die Effektivität und Beweglichkeit einer Kavallerie stark einschränkt. Im Gegensatz zu den weiten Ebenen Persiens oder der offenen Landschaft der mongolischen Steppe bot Griechenland nicht die idealen Voraussetzungen für die Kriegsführung vom Pferderücken. Die Haltung und der Unterhalt von Pferden war im antiken Griechenland ein kostspieliges Unterfangen, was sich nur die Aristokratie leisten konnte. Die Mehrheit der griechischen Bevölkerung bestand aus Bauern und Handwerkern, für die der Besitz eines Pferdes weit außerhalb ihrer finanziellen Möglichkeiten lag. In einer Gesellschaft, in der die militärische Teilnahme oft an den Besitz von Land und Ressourcen geknüpft war, blieb die Kavallerie daher Domäne der Reichen und Mächtigen.
Hey Marketers, Advertisers and Business Owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Mächtigen. Die sozialen und politischen Strukturen Griechenlands verstärkten die sekundäre Rolle der Reiterei weiter. Die griechische Kriegsführung wurde dominiert von der Phalanx, einer Formation schwer bewaffneter Infanteristen, genannt Hopliten, die das Rückgrat der meisten griechischen Armeen bildete. Diese Kampfweise betonte die Gleichheit und Geschlossenheit der Bürgersoldaten, die Seite an Seite kämpften. Die Hopliten stammten aus der Mittelschicht, aus der Kavallerie, die als elitär galt, eine gewisse politische Brisanz verlieh. Lieber Zuhörer, egal ob Hoplit oder Kavallerist, wir freuen uns über deine Teilhabe an God's Rage und Armate. Wenn du an den nächsten Folgen mitgestalten möchtest, dann werde einer unserer Patreons auf patreon.com/godsrage und du kannst uns schon mit einem kleinen Beitrag helfen, hochqualitative Podcasts für dich bereitzuhalten. Danke und weiterhin gute Unterhaltung. Kapitel 4: Fußvolk. Die militärischen Taktiken und die Technologie der Zeit bevorzugten ebenfalls die Infanterie. Die Phalanx war eine äußerst effektive Formation gegen die langsameren und weniger manövrierfähigen Kavallerieeinheiten, die leicht durch eine dichte Linie von Speeren und Schilden aufgehalten werden konnten. Zudem war die antike Kriegsführung stark auf Belagerungen und den Kampf um befestigte Städte ausgerichtet. Situationen, in denen die Kavallerie wenig ausrichten konnte. Es ist jedoch wichtig zu bemerken, dass sich die Rolle der Reiterei im Laufe der Zeit wandelte. Mit der Ausweitung der griechischen Interessen und der Konfrontation mit anderen Kulturen und Militärtechniken, vor allem nach den Perserkriegen, begannen die Griechen den Wert und die Notwendigkeit einer flexiblen und mobilen Kavallerie zu erkennen. Die Einführung der thessalischen und makedonischen Kavallerie unter Philipp II. Und Alexander dem Großen markierte schließlich den Aufstieg der Reiterei zu einer entscheidenden Komponente der griechischen Kriegsführung. Die geringere Rolle der Reiterei in der frühen griechischen Kriegsführung war das Ergebnis einer einzigartigen Mischung aus geografischen Gegebenheiten, ökonomischen Beschränkungen und sozialen Strukturen. Doch wie so oft in der Geschichte führt der Wandel und die Begegnung mit neuen Herausforderungen zu einer Evolution der Kriegskunst, in der die Reiterei letztendlich ihren verdienten Platz auf dem Schlachtfeld fand. Zurück aber zur Infanterie. Diese blieb bei allen Stadtstaaten das Herzstück der Armee. Mit der Zeit entwickelte sie sich aber in eine immer leichter gerüstete Ausstattung, um flinker und agiler im Kampf zu sein. Gleichzeitig wurde von den Thebanern die tiefer stehende Phalanx übernommen. Statt 50 Reihen war sie nur 16 Reihen tief, damit aber beweglicher und konnte breiter aufgestellt werden. Die Lanzen der makedonischen Hopliten wurden deutlich verlängert, auf bis zu 8 Metern. Bei Charinea wurde außerdem die schiefe Schlachtordnung abgeändert angewandt. Ausgerechnet gegen die thebanische Heilige Schar. Die Thebaner lernten offensichtlich auch nicht von ihrem eigenen Sieg bei Leuktra. Sie positionierten ihre Phalanx mit der Heiligen Schar auf der rechten Seite, wie das Jahrhundert zuvor auch. Die Makedonen konterten wie Epaminondas bei Leuktra und hatten ihre Truppen auf jener Seite verstärkt und mit ihrer starken Kavallerie noch unterstützt. Makedonien erwies sich somit als eifrigster Schüler der Reformen von Epaminondas. Kapitel 5: Imitate. Schauen wir uns ein paar Beispiele an, wo und wie die schiefe Schlachtordnung erfolgreich eingesetzt wurde. Wie bereits vorher erwähnt, war Alexander III. Ein großer Nutznießer der Errungenschaften und militärischen Neuerungen seines Vaters, die ihm die Invasion Persiens überhaupt erst ermöglichten. Gleichzeitig fand Alexander Verwendung für Aspekte der schiefen Schlachtordnung in der Schlacht bei Gorgamela gegen Dareios III. Dies gehört weiter ausgeführt. Denn auf dem ersten Blick kann man augenscheinlich wenig Ähnlichkeit zwischen Gaugamela und Leuktra finden. Bei genauerem Hinsehen findet man dennoch einige Parallelen. Zuerst einmal die Tatsache, dass Alexander erneut einen Flügel verstärkte, sowie den anderen geschwächt, diesmal aber den klassisch rechten. Aber der zentrale Punkt ist, er befahl dem linken Flügel, so lange wie möglich einer Schlacht auszuweichen und stellte seine Schlachtlinie sogar wortwörtlich schräg, also schief auf, um eben seinen Flügel zu ermöglichen, den Persern lange genug ausweichen zu können. Am Ende entschied, wie so oft bei Alexander, sein rechter Flügel die Schlacht, der stärkere eben. Epaminondas Taktik wurde hier also von Alexander situationsgeschuldet abgeändert und brachte dem Makedonen 331 vor Christus den entscheidenden Sieg über Dareios III. Mit dieser simplen Taktik wurde an einem einzigen Tag das Schicksal der gesamten bekannten Welt verändert. Ein weiteres Beispiel bildet wohl der bekannteste und talentierteste Feldherr, den Karthago jemals hervorbrachte, Hannibal Barca. Hannibal nimmt eine Sonderrolle ein. Richtig angewandt hat er die schiefe Schlachtordnung nicht, zumindest nicht im klassischen Verständnis. Parallelen lassen sich jedoch nicht von der Hand weisen. Wie auch die anderen Feldherren in diesem Kapitel erwies sich Hannibal als ein Meister darin, die verschiedenen Truppengattungen einer Armee in perfekten Einklang zu bringen. Bei der Schlacht von Cannae 216 vor Christus war das Heer der Karthager dem römischen deutlich unterlegen. Hannibal schwächte bewusst die Mitte seiner Formation und stellte sie in einer Art Halbmond auf und stärkte seine Flügel. Die Römer tappten in die Falle. Hannibal vollzog mit seinen Flügeln, die aus Infanterie und Kavallerie bestanden, eine Umkreisung und schloss knapp 80.000 Römer ein. Zu erwähnen sei, dass die Schlacht bei Cannae als eine Umschließungsschlacht gilt und das Konzept des Hammer und Amboss eingesetzt wurde. Deswegen kann man Cannae nicht in erster Linie als eine Anwendung der schiefen Schlachtordnung verstehen. Doch die Kombination der verschiedenen Truppentypen wurde hier zur Perfektion angewandt und diese hat den Ursprung bei Epaminondas. Und auch dieser Tag sollte das Schicksal unzähliger Menschen entscheiden. Die Schlacht von Cannae, eine der größten militärischen Katastrophen Roms, hatte tiefgreifende Auswirkungen auf den Zweiten Punischen Krieg. Durch die vernichtende Niederlage verlor Rom einen erheblichen Teil seiner Truppen, was Hannibal erlaubte, seine Präsenz in Italien zu verstärken und weitere Verbündete unter den italienischen Stadtstaaten zu gewinnen. Die Schlacht offenbarte die Schwächen der römischen Militärstrategie und zwang Rom dazu, seine Herangehensweise an die Kriegsführung deutlich zu überdenken. Insbesondere durch die Vermeidung großer Feldschlachten gegen Hannibal. Trotz der schweren Niederlage führte Cannae auch zur Konsolidierung der römischen Entschlossenheit, den Krieg um jeden Preis fortzusetzen, was sich in der Rekrutierung neuer Truppen und der Anpassung der Taktiken zeigte. Langfristig trug Cannae dazu bei, die Grundlagen für den späteren römischen Erfolg im Zweiten Punischen Krieg zu legen, in dem Rom strategische Geduld und Flexibilität in der Kriegsführung entwickelte. Kommen wir zum nächsten Beispiel. Ein Mann, den wir alle kennen. Gaius Julius Caesar. Während dem römischen Bürgerkrieg 48 vor Christus zwischen Caesar und Pompeius kam es zu einer Entscheidungsschlacht in Griechenland, bei Pharsalos in Thessalien. Die Schlacht unterscheidet sich deutlich von Chorinea und Gaugamela, da hauptsächlich Legionäre gegeneinander kämpften, die schon lange keine Hoplitentaktik mehr anwandten. Da die makedonischen und griechischen Hopliten entscheidend in mehreren Schlachten von den Legionären geschlagen wurden. Rom hatte das Zeitalter des Hopliten beendet. Dennoch kämpften sehr wohl griechische Söldner, zumindest auf der Seite Pompeius. Trotzdem waren es hauptsächlich Legionäre, die deutlich mobiler und flexibler kämpften als die Hopliten in der Phalanx. Es waren also komplett unterschiedliche Voraussetzungen als noch die Jahrhunderte zuvor bei Epaminondas, Philipp oder Alexander. Caesar entschied die Schlacht dennoch durch die Verstärkung seines Flügels und eines entscheidenden Kavalleriemanövers auf der linken Seite im Zusammenspiel mit dem Infanterieflügel. Auch Cäsar modifizierte die schiefe Schlachtordnung im Hinblick auf den Legionärskampf. Er entschied mit dem Sieg bei Pharsalos den Bürgerkrieg zu seinen Gunsten gegen einen deutlich überlegenen Gegner. Dieses Phänomen lässt sich bei jedem dieser Beispiele verfolgen. In all jenen Schlachten war der Gegner oft haushoch überlegen, bei Alexander im Verhältnis von 3:1, bei Philipp zumindest 2:1 und auch bei Cäsar 2:1. Offensichtlich erwies sich die Taktik des Epaminondas als sehr effektiv bei zahlenmäßig überlegenen Gegnern. Lieber Zuhörer, ein starker Geist wohnt in einem starken Körper. Wenn auch du deinen Körper stählst, greif auf unsere Nahrungsergänzungsmittel Made in Germany zurück. Auf godsrage.com bekommst du mit dem Code Valhalla 10% auf deine Bestellung. Danke für die Unterstützung und gute Unterhaltung mit dem Podcast. Kapitel 6. Durch die Jahrhunderte. Um euch zu zeigen, wie lange die Errungenschaft von Epaminondas durch die Historie halte, springen wir 2000 Jahre weiter auf der Zeitachse und finden uns bei einem der bekanntesten preußischen Könige wieder, Friedrich dem Großen. Die Schlacht bei Leuthen von 1757 sticht als offensichtliches Beispiel klar hervor. Sie fand während des Siebenjährigen Krieges der Neuzeit zwischen Preußen und Österreich statt und unterscheidet sich logischerweise sehr deutlich von den Schlachten der Antike. Friedrich war in den antiken Militärtaktiken sehr bewandert und kannte unweigerlich die Vorzüge der schiefen Schlachtordnung, und ihm gelang es, diese Taktik auf den Schlachtfeldern der Neuzeit erneut umzusetzen. Sogar mit Erfolg. Als er in Leuthen gegen eine österreichische Übermacht kämpfte, wandte er das Manöver der Schlacht bei Leuktra und Chorinea an. Zuerst führte er mit dem linken Flügel einen Scheinangriff aus. Dies führte zur österreichischen Neujustierung der Truppen. Dadurch konnte Friedrich mit seinem verstärkten rechten Flügel die Österreicher überrennen und aufreiben. Die Schlacht ähnelt zwar deutlich mehr der von Chorinea aufgrund des Scheinangriffs, doch das Konzept der schiefen Schlachtordnung wandte er offenkundig an. Das Verzögern des linken Flügels, um einer direkten Konfrontation der Österreicher zu entgehen, gekoppelt mit dem gekonnten Zusammenspiel von Infanterie, Kavallerie und Artillerie, sind klare Merkmale der von Epaminondas eingesetzten Taktik bei Leuktra. Kapitel 7. Ein Resümee. Viele Historiker ziehen zu Recht in Abhandlungen über Epaminondas den Vergleich zu anderen Feldherren der Antike, wie Cäsar, Alexander und Hannibal. Alle drei wandten wiederum Reformen oder taktische Züge von Epaminondas an. Sein Einfluss auf die ihm nachfolgenden Feldherren und Heere muss man unweigerlich anerkennen. Doch auf die Frage bezogen, ob denn Epaminondas als Erfinder gelten kann, muss man genau abwägen. Man könnte ihn eher als einen Perfektionisten der ihm vorangegangenen militärischen und taktischen Veränderungen und Entwicklungen bezeichnen, als einen Innovator. Ihm gelang es, als erstem effektiv die verschiedenen neu aufgekommenen Truppengattungen einzusetzen. Außerdem zeigte er das Potenzial der Kavallerie gegen Hopliten auf, das den Persern in ihren Kriegen gegen Griechenland nicht gelang. Er legte damit den Grundstein für die Reformen der Makedonen und deren Taktiken, mit denen sie sowohl die Thebaner selbst und andere Griechen sowie Persien besiegen konnten. Sogar in der Neuzeit erinnerte man sich an seine Taktiken bei Leuktra, und die Kombination der verschiedenen Truppenteile zieht sich bis heute. Zwar sind es heute nicht mehr Infanterie und Kavallerie, sondern vielleicht Drohnen und Menschen, dennoch nahmen diese Entwicklungen auch aufgrund von Epaminondas ihren Lauf. Als der alleinige Erfinder der schiefen Schlachtordnung, als der hauptsächlich gilt, kann man ihn direkt nicht bezeichnen. Er führte aber die unterschiedlichen Aspekte jener Taktik zusammen und wandte sie an. Bei Delion wurde zum ersten Mal eine tiefer stehende Phalanx erprobt, bei Tegyra ein verstärkter und ein schwächerer Flügel. Der Wechsel auf den linken Flügel, also der Tausch zwischen dem starken rechten zu einem starken linken Flügel, war ein Novum bei Leuktra. Ob Epaminondas dies bereits vor der Schlacht geplant hatte oder er dies spontan tat, da es die Umstände erforderten, tut aber nichts zur Sache. Fakt bleibt, dieses Manöver prägte im Zusammenspiel mit der Kombination der unterschiedlichen Waffengattungen die Schlachtfelder Europas auf Dauer. Ein weiterer wichtiger Bestandteil neben dem Stärken eines Flügels war das asymmetrische Vorrücken auf den Gegner und den schwächeren Flügel so lang wie möglich zu schützen. Dies taten sowohl Friedrich, Hannibal als auch Cäsar und Alexander, alle gegen deutlich überlegene Armeen. Zusammenfassend war Epaminondas ein zentraler Bestandteil der militärischen Evolution in der Antike und bildete die wichtigsten Grundlagen für eine militärische Revolution, die man jedoch dann eher Philipp und Alexander von Makedonien zuzuschreiben hat.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinez.
I'm Kayla Itzinez, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.